Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Ob es nun darum geht, Microsoft 365 richtig zu nutzen und zum Laufen zu bringen, E-Mails und Daten zu migrieren oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzulegen. Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt's im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de/Microsoft365 und in den Shownotes.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Dafür muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen und Emissionen in verschiedenen Arbeits- und Wirtschaftsbereichen in Deutschland weiter stark reduziert wird. Gleichzeitig fließen in Deutschland aber jährlich ca. 65 Milliarden Euro in sogenannte umwelt- oder klimaschädliche Subventionen, so eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2018. Frischere Zahlen dazu gibt es offenbar leider nicht. Das heißt konkret, der Staat unterstützt nach wie vor klimaschädliche Industrien und Verkehr und damit Projekte, die sich negativ auf Naturgüter oder die Artenvielfalt auswirken. Die Ampelkoalition hatte sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Was daraus geworden ist und was genau diese klimaschädlichen Subventionen eigentlich sind, das klären wir in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
Subventionen, das sind finanzielle Zuschüsse vom Staat. Geld, das etwa andere Staaten, Unternehmen oder auch private Haushalte bekommen können. Als direkte Zahlungen oder Steuervergünstigungen zum Beispiel. Subveniere bedeutet so viel wie zur Hilfe kommen. Subventionen sind deshalb nicht an eine direkte Gegenleistung gebunden. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung sollen Subventionen Innovationen, Absatz und Investitionen fördern, die Ansiedlung oder Gründung von Unternehmen unterstützen, den Strukturwandel beflügeln oder den Abbau von Jobs verhindern. Sogenannte klimaschädliche Subventionen machen all das, schaden aber auch natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser oder Boden. Aber meine Kollegin Jana Laborenz hat sich mit dem Thema beschäftigt und kann viel mehr dazu sagen. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo Ina.
Jana, was genau sind denn eigentlich umweltschädliche Subventionen erstmal?
Es geht im Kern um direkte Finanzhilfen des Staates, die dann aber eine umweltschädliche Wirkung haben. Du hast es ja eben schon gesagt, Subventionen sind finanzielle Geschenke oder Erleichterungen, die der Staat Unternehmen oder Organisationen, aber auch Privatpersonen geben kann. Das Umweltbundesamt sagt dazu, klimaschädlich sind Subventionen immer dann, wenn sie dem Klima, der Gesundheit, Luft oder Wasser, der Artenvielfalt, der Landschaft oder den Böden schaden. Das kann alles Mögliche sein, dass die Binnenschifffahrt keine Energiesteuer zahlen muss, ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte, die Förderung von Regionalflughäfen oder das Wohneigentumsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, das durch zinsgünstige Darlehen unter anderem den Kauf oder den Bau von selbstgenutzten Eigentumswohnungen und Eigenheimen in Deutschland unterstützt.
Okay, das sind also Geldgeschenke, die den Klimawandel anheizen, so sagt das ja auch das Umweltbundesamt. Dabei will Deutschland doch bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 65% verringern. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
Tatsächlich steht im aktuellen Koalitionsvertrag, dass überflüssige und umwelt- und klimaschädliche Subventionen abgebaut werden sollen, auch weil das natürlich Geld einspart. Eine Maßnahme, die von diesem Jahr an wegfallen soll, ist die Subvention von Kerosin für Flüge innerhalb Deutschlands. Da gab es bisher eine Steuererleichterung, die gestrichen werden soll. Diese Steuererleichterung gab es so für Bus und Bahn eben nicht. Ich habe darüber mit Jens Beusen-Hogrefe gesprochen. Er ist Professor am Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel und sitzt im Arbeitskreis für Steuerschätzung des Finanzministeriums.
Das ist immer die Frage, wie man es vergleicht. Also wenn man jetzt mit anderen Verkehrsträgern das vergleicht, und da kommt man dann sehr schnell eben bei dem Pkw an und dann ist man bei Diesel und bei Benzin. Dann ist natürlich die Besserstellung von Flugbenzin eine Subvention des Flugverkehrs. Das ist tatsächlich etwas, was man angehen kann und sollte.
Und bei internationalen Flügen kommt noch hinzu, dass die KundInnen keine Mehrwertsteuer auf ihre Tickets zahlen müssen.
Ich kenne es ja selbst auch, die Sommerferien stehen an und Menschen wollen Zeit mit ihrer Familie verbringen, vielleicht auch ein bisschen abschalten vom Job, den Kindern schöne Erlebnisse und Erinnerungen schaffen, wenn das dann finanziell so drin ist, weil Reisen ja wirklich auch sehr, sehr teuer ist. Und wir hatten ja erst vor einigen Wochen eine Folge zum Reisen mit dem Zug. Tickets für zwei Erwachsene und ein bis zwei Kinder, also eine durchschnittliche Familie in Deutschland, das geht schon ganz gut ins Geld. Und da ist Fliegen wegen der Subventionen oft günstiger.
Genau, aber gleichzeitig ist es eben die Variante des Reisens, die am klimaschädlichsten ist. Also eine Flugreise von Hamburg nach München stößt mehr als 400 Kilogramm CO2 aus. Mit der Bahn sind das weniger als 100 Kilogramm CO2. Und dazu kommt der Lärm, der nicht nur uns Menschen krank macht. Die Signale der Flugzeuge und deren Treibhausgasemissionen wirken sich auch negativ auf die Artenvielfalt aus. Ein Beispiel sind etwa die Ozeane, die durch das CO2 versauern.
Woran liegt es denn, dass es diese Entlastung für den Luftverkehr immer noch gibt eigentlich?
Also in der EU war es lange verboten, Kerosin zu besteuern. Das liegt am Chicagoer Abkommen von 1944. Da hat sich die UN darauf geeinigt, die zivile Luftfahrt zu subventionieren. Dadurch sollte die internationale Freundschaft und Verständigung gefördert werden. Das war aber auch in einer Zeit, die stark von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs geprägt war. Seit 2003 ist es aber schon möglich, Kerosin für Inlandsflüge und, wenn das Mitgliedstaaten untereinander aushandeln, zu besteuern.
Okay, die Kerosinsubvention hatte also an sich einen guten Hintergedanken, gilt aber trotzdem heute natürlich als klimaschädlich. Was fällt denn ansonsten noch unter diesen Überbegriff der klimaschädlichen Subventionen?
Dazu hat das Umweltbundesamt extra eine Liste erstellt. Die meisten findest du im Verkehrs- und Energiebereich, also Steuervergünstigungen für Diesel und Strom, das Dienstwagenprivileg oder die Pendlerpauschale.
Okay, warte kurz, die Pendlerpauschale kann ich doch auch geltend machen, wenn ich mit Bus und Bahn zur Arbeit fahre oder mit dem Fahrrad. Sie gilt also auch, wenn ich auf eine klimafreundlichere Art pendele, oder?
Ja, an sich stimmt das. Aber erstmal kurz zur Erklärung. Die Pendlerpauschale funktioniert so, dass PendlerInnen für jeden Tag, den sie zur Arbeit fahren, 30 Cent pro Kilometer von der Steuer absetzen. Ab dem 21. Kilometer sind es sogar 38 Cent. Das gilt, wie du schon gesagt hast, für alle Verkehrsmittel. Also man kann theoretisch auch Rad fahren und trotzdem Pendlerpauschale erhalten. In der Realität sieht es aber so aus, dass 80% der Menschen, die die Pendlerpauschale in ihren Steuererklärungen geltend machen, tatsächlich mit dem Auto zwischen Wohnort und Arbeit hin und her fahren. Ich habe mit Jens Beusen-Hogrefe darüber gesprochen, was denn passieren würde, wenn es die Pendlerpauschale nicht mehr geben würde. Er zählt sich selbst zu der Gruppe von ÖkonomInnen, die bei der Debatte um die Pendlerpauschale sagen, wie wir unseren Wohn- oder Arbeitsort wählen, das kann durch Steuerrecht verändert und beeinflusst werden.
Aber nun ahnt man es, wenn diese Pendlerpauschale abgeschafft würde, wäre das natürlich für den ländlichen Raum ein erheblicher Schlag. Nach einigen Jahren wird sich das zurechtruckeln, dann würden wahrscheinlich die Mieten und die Bodenpreise im ländlichen Raum noch niedriger sein als im städtischen Raum. Aber erstmal sozusagen wäre das, glaube ich, politisch extrem schwer durchzusetzen, weil einfach es sehr viele Verlierer geben würden, die das sofort mitkriegen würden.
Die Pendlerpauschale belastet also indirekt die Umwelt, weil sie lange Arbeitswege attraktiver macht, sagt Jens Beusen-Hogrefe. Und mit der Auffassung ist er nicht allein. Auch die Klimaallianz Deutschland, zu der auch die Umweltschutzorganisation WWF zählt, sieht das zum Beispiel so. Dadurch, dass heutzutage noch so viele Menschen in Deutschland mit dem Auto zwischen Arbeit und Job pendeln oder pendeln müssen, kommt es Studien zufolge zu einer höheren Luftverschmutzung und zu mehr Lärm. Außerdem zerfasern die Siedlungsflächen, also Dörfer und Städte, in denen Menschen leben, was anderen Lebewesen buchstäblich den Raum zum Leben nimmt. In der Folge gibt es ein größeres Artensterben. Aber unabhängig davon, welchen gesellschaftlichen Einfluss die Abschaffung der Pendlerpauschale hätte, nur mal rein hypothetisch mit Blick auf die Umwelt, wenn die Regierung die Pendlerpauschale mit diesem Jahr abschaffen würde, dann könnte in Deutschland 4 Millionen Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden.
Ja, das ist schon eine ganze Menge. Nur mal für die Größenordnung, wenn diese Subventionen wegfallen würden, von wie viel Geld und CO2 sprechen wir denn da?
Wenn die Subventionen von Kerosin, vom Strompreis und von der Stromerzeugung für die Industrie wegfallen würden, dann könnte die Bundesregierung jährlich rund 73 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Auch das sind Berechnungen des Umweltbundesamts, um die Zahl einzuordnen. 2023 hat Deutschland insgesamt 673 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Finanziell gesehen sprechen wir hier von 18 Milliarden Euro an Steuergeldern.
Okay, ja, krass. Es gibt noch andere Aspekte, die du recherchiert hast, die eine Rolle spielen, das Thema Wettbewerbschancen zum Beispiel.
Ja, die Subventionen verzerren den Wettbewerb, schreibt das Umweltbundesamt. Zum Beispiel, weil alle Unternehmen durch die Subventionen bei der Energie- und Stromsteuer gleich stark unterstützt werden. Egal, ob umweltfreundliches Unternehmen oder eben nicht. Das hemmt dann auch ökologische Innovation, weil der Eindruck vermittelt wird, fossile Träger werden vom Staat unterstützt. Dann verändern sich auch die klimaschädlichen Wirtschaftssektoren nicht wirklich oder eben sehr langsam, schätzen Fachleute ein. Und Unternehmen, die umweltfreundlich produzieren, sind benachteiligt, weil die erstmal höhere Kosten haben.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Wäre dann jetzt die Lösung einfach weg mit den Subventionen oder was kann man tun?
Dazu gibt es tatsächlich eine Studie von der Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Die haben sich da was überlegt, wie wir weg von den klimaschädlichen Subventionen kommen. Erstens bei der Stromsteuer. Da wollen sie unterscheiden. Subventionen für fossile Energieträger sollen tatsächlich sofort oder in einem Übergangszeitraum von 3 Jahren auslaufen. Wenn es dann aber Branchen sind, die viel Strom verbrauchen und international viel Wettbewerb haben, sollen die gezielter entlastet werden und gleichzeitig mit dem gewonnenen Geld die erneuerbaren Energien fördern.
Okay, das ist dann der Industrieteil. Aber wie ist das mit solchen Subventionen wie der Pendlerpauschale oder dem Verkehr generell?
Da wollen sie Dienstwagen nicht nur für 1%, sondern für 2% besteuern. Außer es sind E-Autos. Die Steuer für Dieselkraftstoff soll auch steigen, damit Diesel dann genauso teuer ist wie Benzin. Aber das sind alles nur Vorschläge von einer Studie, wie das theoretisch ablaufen könnte. Bis jetzt ist da noch nicht viel passiert.
Aber da hängt dann auch im Endeffekt die Frage der sozialen Gerechtigkeit dran und die Frage, ob man sich ein E-Auto leisten kann oder trotzdem weiter Diesel bezahlen muss.
Ja, das stimmt. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass Fleisch, Flugreisen oder fossile Brennstoffe teurer werden. Aber es ist schon möglich, die Veränderung sozial gerecht zu gestalten. Jens Beusen-Hochgräfe erklärt es anhand der Pendlerpauschale so.
Man könnte da relativ konkret die Pendlerpauschale einfach anders gestalten, sodass sie sozusagen nicht ein Abzugsbetrag vom zu versteuernden Einkommen ist, sondern einfach eine pauschale Steuergutschrift. Das hätte den Vorteil, dass dann man sozusagen, die man dann orientiert an den Beziehern niedrigerer Einkommen. Und dann würden sozusagen auch die Benutzer, wie soll ich sagen, die Bezieher höherer Einkommen genau den gleichen Vorteil in Euro von der Pendlerpauschale haben wie die Bezieher niedriger Einkommen. Und das wäre schon ein Anreiz für die Bezieher hoher Einkommen, dann vielleicht im Wohnort, bei der Wohnortwahl die Entfernung anders zu gewichten als heute.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja auch jetzt schon so. Zum Beispiel hat eine Studie von Oxfam gezeigt, dass zwischen 1990 und 2015 die reichsten 10% der Menschen für über die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich waren.
Okay, das sagt mir was. Wer mehr verdient, der leistet sich auch mehr und gibt eben mehr Geld für Konsumgüter aus, ne?
Genau. Und eigentlich sind die aktuell klimaschädlichen Subventionen jetzt schon sozial nicht gerecht. Um das nochmal an einem konkreten Beispiel zu zeigen. Das Dienstwagenprivileg kommt überwiegend den einkommensstärksten 1-10% der Bevölkerung zugute. Und auch die Pendlerpauschale vor allem den Gutverdienenden. Deshalb setzt sich zum Beispiel auch der römisch-katholische Wohlfahrtsverband Caritas für die Abschaffung der Pendlerpauschale ein. Verschiedene Studien zeigen sogar das Fazit, das bestehende Modell verstärkt die soziale Ungleichheit.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sagen, dass die Bundesregierung immer neue, ambitioniertere Deadlines setzt, und das, also wenn es ums Klima geht, und dass Betroffene damit unter gar nicht mehr schnell genug nachkommen, mit ihren Prozessen und der technischen Ausstattung darauf zu reagieren. Im Nachrüsten von Heizungsanlagen meinetwegen, im Zurückfahren der Kohleproduktion oder auch beim Neubau von zukunftsfähigen Kuhställen zum Beispiel, die besser fürs Klima sind. Ein Stichwort ist auch Agrardiesel. Wütende LandwirtInnen, die mit ihren Traktoren die Straßen- und Autobahnauffahrten blockiert hatten, weil die Bundesregierung die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel schrittweise abschafft, die hatten ja auch echt groß Schlagzeilen gemacht. Wie sieht's denn da aus?
Agrardiesel ist auf jeden Fall auch eine an sich klimaschädliche Subvention, über die ich mit Jens Beusen-Hochrefe auch gesprochen habe. Er schätzt ein, dass das große politische Konsequenzen hat. Die Aussichten sind düster, sagt er.
Es ist auch sehr verständlich, dass sie jetzt vielleicht radikalen Parteien zu sich zuwenden, halte ich für weniger plausibel, oder vielleicht sogar plausibel, aber hoffentlich passiert es wenig. Aber dass es dort Protest gibt und dass dort, das halte ich schon für plausibel und verständlich. Ich denke, da haben wir ein langfristiges Politikversagen ist so ein hartes Wort, aber ich nenne es so mal ein langfristiges Politikversagen vor uns, das einfach dort nicht adäquat kommuniziert wurde. Ich glaube, viele sind relativ positiv gegenüber Klimapolitik eingestellt, aber dass es eben den Einzelnen was kosten wird, das hat die Politik selten so deutlich formuliert.
Aber klar, wie wir ja schon besprochen haben, können diese Veränderungen auch sozial verträglich gestaltet werden.
Naja, jetzt ist es ja aber so, dass die Kürzungen beim Agrardiesel zum Teil zurückgenommen wurden. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Gibt es da Pläne, klimaschädliche Subventionen abzubauen?
Ja, aber erst durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom Ende des vergangenen Jahres. Das Gericht hat den Nachtragshaushalt von 2021 dafür verfassungswidrig erklärt. Damit fehlen der Bundesregierung Milliarden für Klimaschutzvorhaben. Das Geld muss jetzt woanders eingespart werden. Ein Anfang ist die Einsparung der Subventionen für den Agrardiesel. Aber es sind jetzt auch andere klimaschädliche Subventionen gestrichen worden, um an wieder mehr Geld zu kommen. Zum Beispiel durch eine Steuer auf Plastik und eine Kerosinsteuer für Flüge innerhalb von Deutschland. Jens Beusen-Hochrefe sieht darin eine Chance für den Klimaschutz.
In dem Moment, wo Klimapolitik mitgedacht wird und hoffentlich rational mitgedacht wird und dann eben auch die Knappheit des Budgets als zusätzlicher Aspekt dazukommt, kann es eben durchaus sein, dass Maßnahmen begünstigt werden durch die Budgetrestriktionen und auch durchgesetzt werden, die eigentlich vielleicht in Teilen unpopulär sind, aber weil eben die Budgetrestriktionen das härtere Schwert sozusagen ist oder das schärfere Schwert ist, müssen sie dann trotzdem gemacht werden. Und das kann dann durchaus vorteilhaft fürs Klima sein.
Aber das Dienstwagenprivileg, das Dieselprivileg, die Pendlerpauschale und Kerosinsubventionen für Flüge ins Ausland bleiben erstmal.
Meine Kollegin Jana Laborenz hat sich mit klimaschädlichen Subventionen beschäftigt. Darüber hat sie mit Jens Beusen-Hochrefe vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Die Redaktion für diese Folge hatten Julia Segers und ich. Vielen Dank für die Recherche und für das Gespräch, Jana.
Sehr gerne.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Feedback per Mail an klima@detektor.fm. Ansonsten gilt natürlich wie immer, abonniert uns, liked uns und sagt bitte gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen, damit uns mehr Menschen finden, die sich für Klimathemen interessieren. Ich bin Ina Lebedjew. Für heute sage ich euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.